Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Du hattest vorhin was über Blutdruck gesagt, Jörg. Meiner ist gerade, also so ganz pauschal, kann man in unserem Alter ja mal gegenseitig abfragen, wie ist gerade der Blutdruck? Ich habe eher niedrigen Blutdruck. In letzter Zeit habe ich immer sehr hohen Blutdruck. Und ich weiß, du hast das verfolgt, mich interessiert es, aber wie stehst du denn dazu? IFG.
Ja, das sage ich jetzt gar nicht so zu, weil bald muss ich ja überhaupt nichts mehr sagen als Behörde.
Ja, das Geile ist, man könnte ja, das finde ich ja so spannend, dass ja sogar Menschen, die selbst betroffen wären vom IFG, und es sind ja unter anderem Gerichte, die dann entscheiden, sagen, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Das wäre eine komplette Abschaffung von Transparenz, von Kontrollinstrumenten. Und was ich ja wieder so geil fand, aus welcher Ecke es kommt. Ja, ja, natürlich ist Herr Spahn dafür, entschuldige mal.
Und Herr Amthor hat die Arbeitsgruppe geleitet.
Herr Amthor hat die Arbeitsgruppe. Ja, was mich ein bisschen wundert, weil ich hatte so kürzlich gehört, dass er sich ganz gut auskennt damit. Gut, das ist das natürlich irgendwie. Aber dass er an sich dem IFG gar nicht so kritisch gegenübersteht. Vielleicht ist da auch gerade nichts. Ich weiß aber, dass bei Herrn Spahn geht ja immer noch um die Maskendeals. Die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, ne?
Ja. Wobei dann ja sogar Ausnahmeregelungen gelten. Also wenn anhängige Prozesse laufen oder anhängige Verwaltungsverfahren, da kann man tatsächlich sagen, im Moment sagt man nichts zu dem Thema. Aber es ist schon ein Preis.
Ach so, ja, nein. Ich meine, wenn du das IFG abschaffen willst, und das Problem ist, es gibt mehrere Antragsteller und natürlich machst du es dann halt vielleicht so, dass nicht alle gleichzeitig alles anhängig machen.
Ja.
Und in der Zwischenzeit wird halt versucht, das abzuschaffen. Ich finde das halt ein richtiges Drama. Ich habe mich so gefreut, weil es war gefühlt im ersten Moment relativ still. Ich habe dann natürlich sofort, muss ja sein, mit Christoph Partsch, den habe ich in Brüssel erwischt. Wir hatten ganz schlechte Verbindung, miesen Sound, mussten aber natürlich sofort was dazu machen. Und dann ging ja eine Welle los. Das fand ich unwahrscheinlich toll. Klar, Frag den Staat war gleich ganz vorn dabei, aber alle anderen sind nachgezogen und am Ende waren es, was weiß ich, gab es da noch einen gemeinsamen Brief, 110 Organisationen haben sich diesen Brief angeschlossen und jeder hat dann wirklich drüber geschrieben. Ja. Und es gab ja auch eine Petition, wir sind jetzt schon bei über, weiß gar nicht, 500.000,
über
haben wir locker geknackt.
Ja.
Ich habe natürlich auch unterschrieben, weil ich das ein Unding finde und immer mehr Artikel und langsam ist das Internet wirklich voll.
Ja.
Und was ich gerade vorhin entdeckt habe, Jörg, und das fand ich richtig toll, Abgeordnetenwatch, die sich übrigens auch dafür eingesetzt haben, dass das alles nicht so kommt, finde ich super wichtig, dieses Tool. Ich gucke da auch immer ganz gern was nach. Mhm. Haben sich in den letzten Tagen natürlich just an die SPD Anfragen von Nutzern gehäuft, die wissen wollten, wie sich die SPD oder der einzelne Abgeordnete zu der de facto Abschaffung verhalten wird. Also ein paar Anfragen sind noch offen, es wurden aber erste schon beantwortet. Und just heute hat ein Abgeordneter, hier war es Dennis Rohde, geantwortet auf die Frage, werden Sie der Abschaffung des IFG zustimmen? Folgendes, für eine Abschaffung des bisherigen Transparenzniveaus wird es keine Zustimmung der SPD-Bundestagsfraktion geben.
Das wäre eine Erleichterung, ja. Ich glaube, man müsste vielleicht mal auch ganz kurz einordnen, um was es geht, weil ich glaube, nicht jedem ist klar, was das IFG ist.
Also eigentlich wollte ich nur mit dir kurz drüber sprechen, aber weißt du was, du hast recht, wir lassen das durchlaufen und machen da vielleicht was draus. Jetzt haben wir halt nicht unser klassisches, das wird ein Outtake. Du hast recht, lass uns ein Outtake draus machen.
Also gut.
IFG.
IFG. Um was geht es beim IFG? Das IFG gibt es seit 2006 in der jetzigen Form auf Bundesebene. Es gibt sowas auch in den meisten Bundesländern, aber nicht in allen. Es gibt Bundesländer, die haben kein Informationsfreiheitsgesetz, wie es im Langtext heißt. Und es gibt welche, die haben sogar mehr, nämlich ein Transparenzgesetz. Das Informationsfreiheitsgesetz ist sozusagen ein Auffanggesetz. Das heißt, es gibt jedermann das Recht, bei Behörden nach allem zu fragen, soweit es nicht gesonderte Regelungen dazu gibt, die entweder mehr oder weniger zulassen. Es gibt gesonderte Regelungen, die ein bisschen weniger zulassen. Das sind zum Beispiel die Akteneinsichtsrechte in den Prozessordnungen. Also wenn ich ein Gericht nach was fragen will, was in einem Prozess passiert ist oder passiert, dann muss ich mich an die Prozessordnung halten. Es ist ein bisschen eingeschränkter. Aber ich kann zum Beispiel ein Gericht nach IFG irgendwas fragen, wenn es um Verwaltung geht, wenn ich wissen will, wie macht ihr eure Personalverwaltung, was habt ihr für PCs auf dem Tisch und so weiter. Also was nicht Rechtsprechung ist, da kann ich nach IFG fragen. Und so kann ich nach IFG auch alle Behörden fragen. Nach dem Bundes-IFG, Bundesbehörden und nach den Länder-IFGs, die in den Ländern. Und das Besondere ist eben bisher, dass es wirklich ein echtes Transparenzgesetz ist. Das heißt, jeder kann fragen. Privatpersonen, Organisationen, NGOs, Firmen, egal, jeder. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die Auskunft im Einzelfall mal zu verweigern, wenn man irgendwas geheim halten muss. Also wenn ich jetzt bei der Polizei anrufe und sage, hey Polizei, sag mir doch mal, wann wollt ihr bei mir durchsuchen? Da haben die guten Grund zu sagen, erfährst du, aber nicht jetzt. Ja,
ja auch den Blitzerplan genau, wirst du so nicht rausverlangen können. Also genau, wirst du keine Infos nach IFG kriegen. Okay. Wobei, oder das wäre echt nice.
Ja, oder wenn ich frage, der Herr so und so, den ich gerne mal ärgern möchte, wo wohnt der eigentlich genau? Und wenn der eine Auskunftssperre im Einwohnermelderegister hat, dann erfahre ich das natürlich auf die Weise auch nicht. Und genauso wenn ich beim Patentamt frage, wie kommt es eigentlich, dass die Autofirma neben mir so schön sparsame Autos baut? Haben die da einen Trick? Schickt mir doch mal die Patente, kriege ich auch keine Auskunft. Und dann gibt es also noch einige andere vernünftige Gründe, wo man es verweigern kann. Begründen muss ich meine Anfrage nicht. Das heißt, ich muss nicht sagen, mich interessiert das, weil, und ich habe ein berechtigtes Interesse, weil, sondern ich kann einfach sagen, will ich wissen, und es reicht. Innerhalb von einem Monat muss in der Regel geantwortet werden. In der Regel ist die Antwort auch kostenlos. Und es dürfen geringe Gebühren erhoben werden, maximal bis zu 500 Euro. In den Ländern ist zum Teil ein bisschen anders geregelt. Da kann es sein, dass sie nur Bescheid geben müssen, wenn es teurer wird als in Baden-Württemberg zum Beispiel 200 Euro. Und jetzt hat die Bundesregierung gesagt, sie möchte das einschränken, und zwar an ganz wichtigen Stellen. Es sollten nur noch Privatpersonen Fragen stellen dürfen, also keine NGOs mehr. Nicht mehr fragt den Staat, Gesellschaft für Freiheitsrechte, Transparency, Amnesty dürften alle nicht mehr fragen.
Genau, du hast ja auch die ganzen Umweltorganisationen mit drin.
Ja, da kommen wir auch noch zu einem Spezialpunkt nachher. Das ist noch, glaube ich, ganz wichtig, auch weil das vielleicht zum Teil nicht bekannt ist, was für Möglichkeiten es sonst noch gibt. Da gibt es nämlich ganz gute noch. Dann soll man ein konkretes persönliches Interesse nachweisen müssen. Also allein das, dass mich was interessiert und dass es sich um öffentliche Verwaltung handelt, also dass hier jemand in meinem Auftrag als Bürger oder Bürgerin eigentlich hier was verwaltet, reicht dann nicht mehr. Es soll keinen Gebührendeckel mehr geben oder vielleicht sogar 1.000 bis 10.000 Euro pro Anfrage. Dann ist das Instrument auch tot. Ja. Es sollen die Namen aller Behördenmitarbeiterinnen geschwärzt werden, die in der Sache tätig waren. Das kann ich manchmal verstehen, ja, dass keine Prangerwirkung entsteht. Aber andererseits wüsste man schon gern, wer intern Verantwortung übernommen hat. Und die Frage zum Beispiel auch, würden dann die Funktionsbezeichnungen geschwärzt? Also wenn drinstehen, also Referatsleiter 3.6, dann weiß ich trotzdem, wer es war, wenn ich den Geschäftsverteilungsplan anschaue. Ja. Und diese Einschränkungen würden praktisch dieses Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene leerlaufen lassen. Und das wäre ein gewaltiger Rückschritt von einer demokratischen, offenen Gesellschaft hin zu einer Art Geheimverwaltung. Und das, nachdem das 20 Jahre eigentlich ganz gut gelaufen ist.
Ja, und es ist ja auch klar, was ich sogar nachvollziehen kann, das hast du übrigens nicht nur bei Behörden, sondern das hast du auch bei Stiftungen, wenn Fördergelder beantragt werden für bestimmte Projekte. Das sagen die auch, dass es so eine gewisse Zunahme gibt durch KI.
Klar.
Ja, aber das kann ja nicht ein Grund sein, um die Transparenz wieder abzuschaffen. Und ich habe, Christoph ist ja ein echter Experte, der macht ja so viel IFG und er sagt, er sieht durchaus die Gefahr, dass damit Korruptionsvorfälle wieder zunehmen. Und ja, er war ja auch hier Vertrauensanwalt in Berlin. Das heißt, er kennt sich ja just damit hervorragend aus. Und ich finde das ein richtiges Drama, weil auch dieses Framing, das du überall gelesen hast, ja, jetzt ist das IFG wieder das, wofür es ursprünglich angedacht war, für den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin. Ja, ey, ganz ehrlich, Jörg, das machen die meisten Bürger sowieso nicht, sondern du bist darauf angewiesen, dass Organisationen, die sich damit auskennen, die Anträge vernünftig stellen können, dass die sich darum kümmern und auch das Wissen bündeln. und zur Verfügung stellen. Und der Witz ist ja, es gibt ja, und auch das war wieder, ja, das muss doch okay sein, das einzuschränken. Und sonst könnte man ja sicherheitsrelevante Informationen abfragen. Nein, es gibt im IFG eine Fülle von Ausnahmetatbeständen.
Genau.
Das sind sehr, sehr viele. Und das ist immer, wenn die innere oder äußere Sicherheit betroffen ist, wenn Verfahren laufen. Du hast so viele Ablehnungsgründe. Ja. Es gibt Muss-Vorschriften, es gibt Soll-Vorschriften. Und dann kommt ja noch dazu, wenn die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter betroffen sind. Und jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, nicht aus meinem, sondern aus dem von Christoph. Diese Ausnahmetatbestände, die beherrschen sie alle. Und dann kommt's vor Gericht. Weil auch dieses Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wird zum Beispiel als Ablehnungsgrund herangezogen. Muss ja auch mal vorstellen, ist völlig absurd, dass eine Anfrage an eine Behörde geht zur Höhe der Anwaltsgebühren, die in einem bestimmten Verfahren schon zur Abwehr von Auskunftsansprüchen investiert wurden. Und dann wird diese Auskunft abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass das ja Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Kanzlei wären.
Muss man erst mal draufkommen, ja.
Finde ich sportlich. Und noch darüber hinaus, es gibt ja auch noch andere Vorschriften, die eingreifen können. Andere zauberhafte Begründung, das ist Mandatsgeheimnis.
Ja, also
da fällt dann aber die Behörde absurd. Überhaupt nicht in den Schutzbereich. So, und das zeigt ja einfach schon, dass auch diese NGOs, die rennen dann los, oder Journalisten können ja auch Gebrauch machen vom IFG, rennen los und holen sich einen Anwalt, der dir dabei hilft, dass du überhaupt die Auskunft bekommst. Ja. So viel zum einfachen Bürger, der dann auch noch nachweisen soll, warum er in diesem konkreten Fall ein berechtigtes Interesse hat. Ja. Ich finde es ein Drama. Ich habe von einzelnen SPD-Abgeordneten jetzt schon über Umwege gehört. Nee, man sei überrumpelt worden. Das gab es ja auch inzwischen schon in der Presse eine Meldung dazu. Und das würde man wohl nicht unterstützen. Ich hoffe, das kommt so, weil das wäre, wenn man überlegt, wer alles unter diese Antragsberechtigung fällt bisher. Das kann man gar nicht in Worte fassen.
Ja, und man muss mal bei ein paar Argumente, glaube ich, auch mal ganz konkret anfassen. Also es wurde ja behauptet, dass es so viele Anfragen gibt. Das waren etwa 19.000 im Jahr 25 auf Bundesebene. Und davon wurden 40% wirklich beantwortet. Etwa 4.000 Mal hat man die Antwort ganz oder teilweise verweigert. Und wenn man zwei zusammenzählt, 40% plus die 4.000, da fehlt noch ziemlich viel. Der Rest hat sich auf andere Weise erledigt. Entweder hat man gesagt, die Info gibt es bei uns gar nicht. Oder das wird so aufwendig und teuer, wollt ihr das wirklich? Und dann sage ich, nee, dann nicht. Also am Schluss sind tatsächlich nicht mal 10.000 Anfragen wirklich beschieden worden. Dafür sollen angeblich 480.000 Stunden aufgewendet worden. Kein Mensch weiß, wo die Zahl herkommt. Ja? Weil niemand, das wird nirgends erfasst. Niemand schreibt, oh, heute habe ich wieder 2 Stunden für IFG benutzt. Ja? Und dann wüsste ich mal gern bei diesen 480.000 Stunden, wie viel davon für Verzögerungstaktiken, Abwehrversuche und interne Rücksprachen verbraucht wird, wie viel wirklich für eine offene Antwort benötigt worden wäre.
Ich wollte gerade sagen, es nimmt ja auch Zeit in Anspruch, sich auszudenken, ich weiß nicht, aber Mandatsgeheimnis.
Ja, und dann auch diese Beschränkung zum Beispiel natürliche Personen. Also erstmal ganz viele werden gar nicht schaffen, rauszufinden, wo welche Information liegt. Die brauchen Unterstützung. Und wenn ich jetzt mal aus der Sicht eines Behördenleiters sage, ehrlich gesagt, mir ist oft ganz recht, wenn fragt den Staat oder die Gesellschaft für Freiheitsrechte die Leute an die Hand nimmt und denen sagt, die Frage stellt er am besten dort und dort fragt er gar nicht, die haben die Infos nicht. Und wenn die sagen, formuliert es doch gleich so, dass sie wissen, was ihr wollt, ja, viele Leute können ja so eine Anfrage nur sehr unspezifisch formulieren. Da muss man raten, was wollen sie denn eigentlich genau? Das muss man nachfragen. Das hilft auch den Behörden, wenn erfahrene NGOs hier wirklich diese Anfragen bündeln und konzentrieren und auf den Punkt bringen. Und ehrlich gesagt, ich hielt es für die viel bessere Strategie, zum Beispiel mit Frag den Staat in den Dialog zu kommen und zu sagen, hör zu, wir sehen gerade einige Anfragen zu dem und dem Thema, die machen uns ziemlich viel Aufwand. Was wollt ihr denn insgesamt genau wissen? Dann lasst uns doch miteinander strukturieren. Ihr könnt euch sagen, welche Infos wir haben. Ihr könnt gezielt fragen. Und dann packen wir euch ein schönes Paket in Informationen. Und ich möchte auch nochmal auf den Grundpunkt zurückkommen. Also in unserer Verfassung steht drin, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und das heißt auch, dass alles, was der Staat tut, egal in welcher Form, Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung, muss letzten Endes auch vom Bürger kontrolliert werden dürfen. Der muss wissen, was machen die da. Es gibt im Prinzip mit Ausnahme der Dinge, die nun wirklich der Sache nach geheim sein müssen, keinen Anspruch des Staates, geheim agieren zu können. Geheim vor seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb ist das sozusagen das EFG eigentlich der Ausdruck einer Selbstverständlichkeit. Und das jetzt zurückschrauben zu wollen, einschränken zu wollen, ist schlichtweg undemokratisch. Und gerade in Zeiten, in denen wir der Überzeugung sind, dass unser Staat, oder wir merken, dass unser Staat angegriffen wird und als undemokratisch diffamiert wird, jetzt so einen Schritt zu machen. Und jetzt mal weitergedacht. Wollen wir wirklich, dass wenn zum Beispiel die AfD in einem ostdeutschen Bundesland jetzt die Vetternwirtschaft offiziell einführt, wenn die ihre Leute einschleusen, wenn die Geld verteilen an ihre Leute, wenn die Verwaltungsverfahren nach ihrem Gusto manipulieren, wollen wir dann, dass danach nicht gefragt werden kann? Oder wollen wir, dass sowas schnell aufgedeckt werden kann? Mhm. Also das ist sowas von kurzsichtig, es ist undemokratisch und ich finde es auch unaufrichtig, weil die Argumente sind wirklich aus der Luft gegriffen.
Ja, und ich finde ganz ehrlich, Jörg, es hat halt auch so ein bisschen Geschmäckler, wenn du überlegst, wer es initiiert hat. Also.
Ja, ein Torwart, aber etwas Böses denkt. Ja.
Ja, finde ich auch. Mein Tipp ist aber, dass. Kennst du die Känguru-Chroniken?
Ganz zufällig ja.
Ist da? Kann der Druck der Öffentlichkeit also noch immer etwas bewirken?
Oh ja.
Kleines Zitat. Gut, da ging es ums Putzen. Und ich glaube, ein YouTube-Video des Kängurus. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das ein sehr schönes Beispiel dafür ist, was es bringt, wenn die Zivilgesellschaft auf die Barrikaden geht und jetzt nicht auf die Straße, aber auf die Barrikaden und eben eine Petition unterschreibt. Alle NGOs haben berichtet. Und es hat ja immer weitere Kreise gezogen. Ich fand, das war auf LinkedIn sehr schön zu beobachten. Weil ganz am Anfang, klar, fragt den Staat, hat was dazu gemacht. Und dann sind aber immer und immer mehr drauf aufgesprungen. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, auf Christoph Partsch zu verweisen, weil ich glaube, jetzt ist LinkedIn voll. Jetzt braucht man das nicht noch weiter verbreiten. Ich habe aber alles weiter geteilt. Und da kann man mal sehen, was auch in Social Media bewegt werden kann. Wenn du so einen Beitrag siehst und den gleich wieder repostest oder kommentierst, irgendwann ist komplett LinkedIn voll mit Beschwerden wegen dem Plan zum IFG. Und ich fand die Signale jetzt schon sehr eindeutig von der SPD. Ich glaube, das kommt so nicht. Wobei man natürlich ehrlicherweise die Frage offen lassen muss, was es genau bedeuten soll, wenn für eine Abschaffung des bisherigen Transparenzniveaus keine Zustimmung erfolgen wird. Das ist ja die Frage, was ist für dich das Transparenzniveau? Also die Ablehnungsgründe nicht weiter einschränken, aber trotzdem die Antragsberechtigten, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber das ist Berufskrankheit. Anwalt hinterfragt immer gleich, wie ist das denn genau zu verstehen? Ich habe aber auch schon eindeutigere Stimmen gehört aus der SPD. Ich glaube nicht, dass sie sich das trauen.
Also ich kann es nur hoffen, also es wäre ein massiver Rückschritt.
So, also meine Tendenz, ich glaube nicht, dass es kommt. Wäre richtig doof. Wenn das kommt, machen wir natürlich, finde ich, nochmal ein Update, um allen Bürgerinnen und Bürgern genau zu erklären, wie das geht und wie man ein berechtigtes Interesse vielleicht formulieren könnte. Aha. Das sollte man dann machen.
Yep.
Ich glaube aber nicht, dass es kommt.
Ich hoffe es auch nicht. Und falls es doch kommt, oder falls man einfach wissen will, was man sonst noch tun kann, können wir vielleicht dann auch noch eine Extra-Folge machen mit ein paar Tipps, was es außer dem EFG noch gibt, um an Informationen ranzukommen.
Oh, weißt du, das finde ich gut, das machen wir beim nächsten Mal. Schad ja nicht, was du hast, hast du.
Genau, man
so
kann nie genug
das.
Wissen.
Genau, dann mit spannenden Hacks in der nächsten Folge. Bis dahin, Jörg.
Bis denn, ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.